Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Bioethik und die Dynamik der Natur. Vierter Vortrag: PD Dr. Oliver Müller. Anthropologische und naturphilosophische Grundlagen der Bioethik.
Danke, lieber Herr Schnitzler, für die freundlichen Worte. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auf mich zugekommen sind und wir diese Referenten auch in gemeinsame Arbeit gewinnen konnten. Und ich bin jetzt nicht Herr Professor Neuhaus und wer das jetzt erst mitbekommt, der sei natürlich entschuldigt, wenn er geht und weil er jemand anders oder auch ein anderes Thema erwartet hatte. Ich habe mich dafür entschieden, obwohl die Ringverlesung natürlich sich auch anbietet, weil die interdisziplinär ist, andere Vortragsstile zu verwenden, auch PowerPoint-Präsentationen, aber da ich Philosoph bin und da ich gehört habe, dass man auch die philosophische Kulturtechnik hier pflegen darf, habe ich ein ganz klassisches Manuskript ausgearbeitet und am Ende stehe ich dann auch für Fragen natürlich zur Verfügung. Die Bioethik befasst sich mit den ethischen Fragen, die Medizin und Biotechnologien aufwerfen. Der sich immer wieder erweiternde Verfügungsraum moderner Technologien führt dazu, dass wir immer wieder in ethische Grenzsituationen kommen, sei es, weil wir plötzlich etwas machen können, was wir vorher noch nicht machen konnten, oder weil die Folgen plötzlich unübersehbar kompliziert werden. Nicht von ungefähr ist die Bioethik in den 1960er und 1970er Jahren entstanden, als die medizintechnologischen Entwicklungen in der Mitte der Gesellschaft ankamen und das individuelle Leben und Sterben nachhaltig veränderten, wie zum Beispiel die Transplantationsmedizin, die im Zuge derer Entwicklung 1969 das Hirntodkriterium eingeführt wurde und unseren Begriff des Todes änderte, oder die In-vitro-Fertilisation, mit der der Kinderwunsch vieler Paare erfüllt werden konnte, die aber auch ein Beispiel dafür ist, wie eine Technologie schrittweise weitere Probleme aufwirft, wenn sie sich die gendiagnostischen Möglichkeiten vor Augen führen und die damit verbundenen schwierigen Entscheidungen, die wir nun über das ungeborene Leben zu fällen haben. Diese Entwicklungen der Medizin und Biotechnologien und die damit verbundene Etablierung und Ausdifferenzierung der Bioethik hat zu dem bösen Wort geführt, dass die moderne Medizin die philosophische Ethik gerettet habe, die seit Kant und Aristoteles angeblich nur noch mit der Pflege des eigenen Erbes zu tun habe, aber eigentlich kaum wirklich neue und brisante Fragen zu beantworten habe. Das stimmt natürlich so nicht, aber es ist durchaus wahr, dass sich die alten Ethiken und die eingespielten normativen Ordnungen fragen mussten, ob sie denn gewissermaßen fit für die neuen Realitäten sind. Daher gibt es naheliegenderweise viele Abhandlungen, in denen Aristoteles und Kant, um jetzt immer nur diese beiden zu nennen, auf aktuelle Fragen bezogen wurden, um zu sehen, wie weit man denn mit den alten Texten kommt. Und naturgemäß kommt man mit den Klassikern auch tatsächlich sehr weit, denn gute Ethiken sind hinreichend universalisierbar und nicht nur auf eine bestimmte Epoche oder auf eine Gesellschaft abgestimmt. Trotzdem blieben auch viele offene Fragen und es passierte Folgendes. Im Zuge der Arbeit an zeitgemäßen ethischen Konzeptionen kam verstärkt die Frage auf, ob nicht die Begriffe des Lebens, der Natur oder der Natur des Menschen eine größere, wichtigere Rolle in der Ethik eingeräumt werden müsse, weil es sich bei den biomedizinischen Technologien quasi per Definitionem um Eingriffe in das Leben und in die Natur handelt. Es scheint naheliegend, dass wir gehaltvolle Begriffe des Lebens, der Natur und des Menschen und der mit diesen Begriffen verbundenen Normvorstellungen brauchen, um Orientierung in Medizin und Life Sciences zu gewinnen, da diese ja in die Natur und das Leben immer tiefer einzugreifen scheinen. Doch die Versuche, sich an den genannten Begriffen zu orientieren, bekamen heftigen Widerspruch, die sich auch aus einer traditionellen Anthropologie-Skepsis speiste, die ethische Theoriebildungen spätestens seit Kant prägte. Da sagte man, möglichst keine Anthropologie in der Ethik. Und so wurde viel gesagt, die Begriffe, und wird auch noch gesagt, die Begriffe Mensch, Natur und Leben sind so vage, so schwammig, dass sie für eine ethische Untersuchung nicht taugen. Man mache sich überdies vielleicht auch eines naturalistischen Fehlschlusses schuldig, wenn man aus der Natur Normen ableite. Und man verfalle vielleicht sogar in kryptoreligiöse Begründungstraditionen zurück und so weiter. Und genau diese Debatte, genau diese Konfliktsituation ist es, die mein philosophisches Interesse geweckt hat. Ausgehend von dieser Allergie gegenüber anthropologischen und naturphilosophischen Begriffen in der Ethik frage ich mich, woher kommt denn diese Ablehnung? Und frage weiter, wo ist diese Ablehnung berechtigt oder wo unberechtigt? Um dann konstruktiv vorzugehen. Wie könnte denn ein gehaltvoller Begriff von Natur oder von Leben oder von Mensch formuliert werden, auf den man sich mit gutem Gewissen dann auch in normativer Hinsicht stützen kann, also in ethischen Fragen. Ich will Ihnen heute nun einige Erkundungen, die ich in diesem Feld unternommen habe, vortragen. Und dazu wird es in einem ersten Teil vielleicht etwas abstrakter, weil die Begriffe und Hintergrundtheorien geprüft und dargelegt werden müssen. In einem zweiten Teil will ich dann an einigen Beispielen konkreter werden und zeigen, in welcher Form eine ethische Orientierung an der menschlichen Natur möglich sein kann. Und im Blick auf dieses Programm eine allererste Vorbemerkung. Aus Zeitgründen ist es mir nicht möglich, alle drei Begriffe Natur, Leben und Natur des Menschen angemessen zu behandeln. Ich werde mich auf die anthropologischen Fragen konzentrieren, also die Frage nach dem Menschen stellen, hierbei ein besonderes Augenmerk auf das Naturhafte, das Lebendige des Menschen richten. Meiner Auffassung nach brechen sich ohnehin im Begriff des Menschen auch immer naturphilosophische und Fragen und entsprechend natürlich auch die Begriffe der Natur und des Lebens. Und diese Vorentscheidung hat auch Konsequenzen für den Bereich der Bioethik, der mich interessiert. Ich will mich hier auf medizinethische Fragen konzentrieren, ökologische Fragen, die auch zur Bioethik gehören im Prinzip, will ich hier nicht behandeln. Also Teil 1. Ausgangspunkt für die folgenden theoretischen Überlegungen war der Befund, dass es die modernen Biotechnologien erforderlich machen würden, das Naturhafte im Menschen noch einmal neu zu bedenken, weil in dieses Naturhafte eben in neuerer, tieferer, bedrohlicherer Weise eingegriffen werde. Doch dürfte offensichtlich sein, dass genau das aber ein echtes philosophisches Problem schon darstellt. Denn wir Menschen sind gleichzeitig immer auch kulturell überformte Wesen. Der Philosoph Helmut Plessner hat daher von der natürlichen Künstlichkeit des Menschen gesprochen. Wir sind von Natur aus zu Kultur und Technik fähig. Daher wird die Kultur seit der Antike auch als Natura altera oder als zweite Natur des Menschen bezeichnet. Die Natur des Menschen ist dann nicht nur, aber eben auch seine Kultur. Gleichzeitig ist es aber auch richtig, wenn wir Menschen als einen Teil der Natur beschrieben werden, als Teil von natürlichen Prozessen, als Teil der Dynamik der Natur. Wir sind evolutiv geworden, haben eine bestimmte physische und psychische Konstitution, die sich mit naturwissenschaftlichen Methoden erklären lässt. Das heißt, eine der ersten Aufgaben, die wir in der Anthropologie zu lösen haben, ist es, dieses Verhältnis zwischen dem Natürlichen und dem wie auch immer gearteten Kulturellen, das sich dann in auch konkreten Lebensformen und bestimmten Selbsttechniken niederschlägt, zu bestimmen. Und dies ist nicht zuletzt daher methodologisch schwierig, weil wir hier verschiedene Beschreibungsformen benötigen. Neben eben biologisch, naturwissenschaftlichen, psychologischen auf der einen Seite, brauchen wir aber auch immer sozialwissenschaftliche oder, und dafür ist die Philosophie zuständig, auch hermeneutische und phänomenologische Beschreibungsformen. Wie gewaltig diese Herausforderungen sind, zeigt sich, wenn wir mal ganz naiv fragen, was wir denn als charakteristisch oder als typisch für die menschliche Lebensform ansehen. Wenn wir also fragen, was ist der Mensch? Bei solchen Fragen kommen wir dann schnell in Gebiete des Wissens, die nur noch schwer mit rein naturwissenschaftlichen Methoden erfasst werden können. Wir werden etwa sagen, Menschen sind Wesen, die sich um ihre Endlichkeit sorgen, oder Wesen, die nach Glück streben, oder Wesen, die Verantwortung übernehmen können, die die Zukunft planen. Vielleicht werden wir aber auch sagen, Menschen sind Wesen, die immer mehr wollen und sind daher konstitutiv unglücklich. Oder Menschen sind Wesen, die zum Bösen fähig sind und vieles mehr. Dies nur als ein paar Stichworte, die andeuten, dass das, was wir wissen wollen, wenn wir nach dem Menschen fragen, und dass es eben durchaus problematisch sein kann, diese Frage so einfach zu stellen. Nicht zuletzt wegen der Vielfalt dieser Antwortversuche wurde gesagt, dass der Mensch das Wesen ist, das sich selbst problematisch werden kann. Das macht anthropologisches Fragen gleichzeitig prekär und spannend, denn es sind wir Menschen als Menschen, die wissen wollen, was oder wer wir als Menschen sind. An dieser Stelle eine grundsätzliche Bemerkung. Anthropologisches Fragen scheint immer eine Abgrenzungstendenz vom Tier oder von den Tieren zu implizieren. Wir scheinen in der Anthropologie lediglich wissen zu wollen, in welcher Hinsicht Menschen mehr oder anders sind als Tiere. Bei manchen Fragen mag das auch sinnvoll und interessant sein, doch insgesamt finde ich dies eigentlich unproduktiv. Denn wenn wir sagen, dass auch Tiere Formen von Bewusstheit haben zu kooperativem Verhalten oder vielleicht zu rudimentärem Technikgebrauch fähig sind, ist damit noch nichts oder nur wenig für die anthropologische Untersuchung gewonnen und auch noch nichts verloren. Wir wollen ja wissen, wie Menschen typischerweise kooperieren oder wie wir Menschen Techniken ausbilden, wie die technische Rationalität sich zu anderen kulturellen Formen verhält und was die technische Einrichtung und Gestaltung der Welt für uns bedeutet. Und dabei ist unerheblich, was Tiere technisch auch schon können oder nicht. Dies nur als Nebenbemerkung, weil anthropologisches Fragen oft pauschal durch den Verweis, dass dies oder jenes auch schon Tiere können, diskreditiert wird. Was mich dagegen an anthropologischen Fragen interessiert, ist zweierlei. Zum einen will ich wissen, wie wir aus der menschlichen Konstitution Normen generieren können, und zum anderen, in welcher Weise diese Normen dann helfen, Orientierung bei schwierigen bioethischen Fragen zu erhalten. Und um in Bezug auf den ersten Punkt Klarheit zu bekommen, will ich nun einige Charakteristika der menschlichen Natur durchgehen und zeigen, in welcher Weise diese im Einzelnen normativ relevant sein könnten. Wenn ich hier im Plural von den Charakteristika spreche, dann formuliere ich damit schon eine erste These. Ich glaube nicht, dass wir einfach im Singular von der Natur des Menschen sprechen können. Wir haben es mit dem Begriff Mensch vielmehr mit einem Komplexbegriff zu tun, der nur auf der Basis gewisser Differenzierungen sinnvoll zu verwenden ist, gerade auch in Bezug auf die normativen Dimensionen. Ich will dies mit der Explikation dreier anthropologischer Spannungsfelder versuchen, die mir zentral für Normbildungsfragen in der Bioethik erscheinen, die aber natürlich keine umfassende Anthropologie markieren. Trotzdem kann man mit folgenden Themenfeldern schon recht viel erfassen. Es sind erstens das Gewordene und das Gemachte, zweitens das dialektische Verhältnis von Freiheit und Begrenzung und die Herausforderung des oder der anderen. Erstens das Gewordene und das Gemachte. In anthropologischen Argumenten wird häufig auf das Gewordene rekurriert, also in anthropologisch gefärbten ethischen Argumenten wird häufig auf das Gewordene rekurriert. Menschen werden als Wesen beschrieben, die eine Herkunft haben, die in irgendeiner Form vor aller Technisierung liegen soll. Das Gewordene ist damit eine Pathosformel für das Ursprüngliche, das Echte, das Unverdorbene. Das Interessante hierbei ist, dass das Gewordene auf der einen Seite biologisch und evolutionstheoretisch erklärt werden kann, also naturwissenschaftlich, und auf der anderen Seite natürlich auch theologisch. Im letzteren Fall ist dann das Gewordene das von Gott Gegebene oder Geschaffene. Die theologischen Positionen dürften Ihnen in Freiburg hinreichend vertraut sein. Als ein Beispiel für die erstgenannte Position die sich auf das biologisch-genetisch Gewordene des Menschen auch normativ bezieht. Als ein Beispiel dafür kann Francis Fukuyama dienen, den Sie vielleicht kennen, der in seinem Buch Das Ende des Menschen in diese Richtung argumentiert. Der sagt, es gibt eine fest umschriebene, biologisch zu bestimmende Natur des Menschen. Und derartige Positionen werden in der bioethischen Debatte nicht glücklich als biokonservativ bezeichnet. Ich werde hierzu später noch was sagen, weil das ein problematischer Begriff ist. Wie große Bedeutung das Gewordene in der bioethischen Debatte spielt, kann man mit einem Verweis auf Jürgen Habermas verdeutlichen, der seine ursprünglich dezidiert nicht anthropologische Diskurstheorie, man könnte auch sagen anti-anthropologische Diskurstheorie, angesichts der Entwicklungen in den Medizintechnologien nun um die normative Kraft des Gewordenen, des Gewachsenen im Gegensatz zum Gemachten zu ergänzen sucht, und zwar seit seinem viel diskutierten Essay Die Zukunft der menschlichen Natur. Im Hintergrund steht dabei die antike, insbesondere aristotelische Unterscheidung zwischen Physis und Techne, in der das menschliche Sein aus dem natürlich Gewachsenen und dem technisch Hergestellten besteht, oder man kann auch sagen, diese beiden Bereiche zerfällt, wobei bei Aristoteles eigentlich die Technik als eine Art Verlängerung der Natur verstanden wurde. Das liegt natürlich daran, weil es auch einfach handwerkliche Techniken waren, die nicht so weit gingen, aber jedenfalls war die Technik das, was sich gewissermaßen organisch aus der Natur fortsetzt. Die Rezeptionsgeschichte verlief dann aber anders. Hier wurde Aristoteles eine strikte Trennung zwischen Natur und Technik unterstellt, und dies findet sich eben auch bei Habermas wieder. Doch ist dies anthropologisch nicht haltbar. Wie schon Ernst Cassirer gezeigt hat, die Technik bildet wie die Sprache die menschliche Identität erst aus. Wir sind erst wir durch Technik. Für einen gehaltvollen Begriff des Menschen brauchen wir die Technik und eben nicht nur die Sprache, wie viele behaupten. Technik ist für Cassirer sogar eine Form der Selbsterkenntnis, weil wir in der Verwendung von Technik etwas über uns und unsere Umwelt lernen und auch unsere Rationalität ausbilden. Und dies ist übrigens durchaus recht nah am frühen Heidegger, der in seiner Zeit den Gebrauch der Technik als konstitutiv für das menschliche Dasein beschrieben hat, vor seiner Wende. Sie sehen, mit dem Gewordenen und als strikten Gegensatz zum Gemachten ist es anthropologisch schwierig. Menschen sind per se autotechnische Wesen, wie Hans Blumenberg einmal gesagt hat, einen rousseauistischen Homme naturel, also einen irgendwie gearteten vorzivilisatorischen Naturmenschen, vor aller Kultur und Technik gibt es nicht. Das heißt nun aber nicht, dass wir in Bezug auf die Technik nicht auch so etwas wie Entfremdungsphänomene identifizieren können. Doch müssen wir diese anders beschreiben als über den Gegensatz von Gewordensein und Machen. Wir können das Problematische an Technisierungsprozessen etwa in der Analyse sogenannter technologischer Imperative erfassen, die andere Weisen der Selbst- und Weltauslegung überformen, marginalisieren. Um dies mit einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn in der hochtechnisierten Medizin die Bedeutung von Kommunikation oder auch von der Pflege marginalisiert wird, dann kann das als eine Folge von Technisierungsprozessen beschrieben werden. Ebenso kann die Fokussierung auf das technisch Mögliche Therapieformen hervorbringen oder privilegieren, die vielleicht nicht unbedingt das Beste für den Patienten sein mögen. Dazu später noch mehr. Technologien können also dann problematisch sein, wenn sie die Logiken, unser Denken über die Welt und über uns selbst in einer Weise ändern, dass andere Rationalitäts- und Reflexionsformen an den Rand gedrängt werden oder marginalisiert werden. Und dies ist eben auf einer anderen Ebene dann zu diskutieren als auf der Ebene der Entgegensetzung des Gewordenen und Gemachten. Trotzdem hat die Rede vom Gewordenen durchaus auch eine Berechtigung. Doch bleibt der Begriff meist blass. Wir müssen also fragen, was soll mit der Rede vom Gewordenen überhaupt erfasst werden? Und wenn wir genauer hinschauen, dann kann man erkennen, dass das Gewordene in verschiedene Richtungen und auch in Bezug auf verschiedene kulturelle Artikulationsformen auszubuchstabieren ist. Und ich will hier nur zwei Ausdeutungsmöglichkeiten nennen, die mir aufgefallen sind und die auch eine gewisse Plausibilität haben. Erstens scheint mit dem Gewordenen zum Beispiel einfach das Fragile und auch das Kontingente, das Zufällige, das Nicht-Kontrollierte unserer Existenz zum Thema zu werden. Wir denken durchaus zu Recht, dass nicht alles technisch kontrolliert werden kann oder sollte. Und hier wäre man ja schon auch auf einer normativen Ebene. Das Zufällige, das Nicht-Formbare, das Widerständige und so weiter umreißt eine Sphäre unserer Existenz, die wir an uns erfahren, beobachten können und die doch schwer in Worte zu fassen ist, der wir aber doch einen gewissen Wert zuschreiben. Das wäre ein Beispiel dafür, dass man hermeneutische Techniken braucht, um diesen Bereich des Widerständigen unserer eigenen Natur zu beschreiben. Und zweitens rekurriert das Gewordene meist auch auf das irgendwie Natürliche in uns, was im Alltag gern mit den Metaphern des Gedeihens und Wachsens beschrieben wird. Das Natürliche, Organische ist ein Imaginationsraum, in dem wir Aspekte unserer Natur artikulieren können, die sich dann direkt auf Fragen unserer Lebensweise abbilden können. Also wir können sagen, wir wollen dies auf eine natürliche Weise tun, sagt man zum Beispiel. Oder wir wollen etwas, dass sich etwas organisch entwickelt. Also nicht nur, dass man das im Labor behauptet, sondern auch über das eigene Leben. Das soll nicht so schnell gehen und so weiter. Das heißt also, wir rekurrieren in der Weise, wie wir uns selbst beschreiben oder wie wir unser Leben führen, relativ häufig auch im weiten Sinne Naturmetaphern oder Naturbegriffe und ja, eben bis auch über organische oder akzeleriert empfundene Zeitvorstellungen. Es gibt sozusagen in unserer menschlichen Lebensform gewissermaßen organische Zeitvorstellungen. Wir müssen das Gewordene und das Gewachsene, wenn wir es verwenden wollen, also erst ausdeuten, bevor es ethische Orientierung bieten kann. Ich denke, man konnte zumindest umrisshaft erkennen, wie die anthropologische Reflexion über das Gewordene zu einem philosophischen Problemfeld werden kann. Und auch wenn die strikte Unterscheidung zwischen dem natürlich Gewordenen und dem technisch Gemachten anthropologisch hochproblematisch ist, wie gesagt, können wir die Frage nach dem Gewordenen doch so umformulieren, so stellen, dass damit bestimmte Aspekte der menschlichen Natur ihren Ausdruck und ihre Artikulation finden können. Der zweite Punkt, das Verhältnis oder Dialektik ist ein schwieriger Begriff, sagen wir das Verhältnis von Freiheit und Begrenzung. Der zentralste Begriff in den Bestimmungen des Menschseins ist der Begriff der Person. Der Begriff der Person bündelt wichtige Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen, wie Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, die Zukunft zu planen, Verantwortungsfähigkeit und so weiter. Bekanntlich gibt es hier viele Debatten, sowohl um die genaue Definition der Person als auch um die Begründung der Personalität als anthropologisch und ethisch zentralen Begriff. Um nur den jüngsten prominenten Versuch zu erwähnen, Hans Joas hat in seinem Buch über die Sakralität der Person die Entstehung der Würde der Person als eine sukzessive Entdeckung über die Geschichte hinweg und die normative Aufwertung durch die Rückbindung an philosophische Begründungen, aber auch an religiöse Traditionslinien beschrieben. Diese ganze Debatte um die Person will ich hier nicht nochmal aufrollen, sondern ich will auf den anthropologischen und naturphilosophischen Ursprung des Personenbegriffs mein Augenmerk legen. Und zwar hat der Personenbegriff seinen Ursprung meiner Meinung nach in der Freiheit des Organismus. Und diese Freiheit ist wiederum nur im Blick auf die konstitutive Begrenzung dieses Organismus zu verstehen. Ich teile die Annahme von Philosophen wie Hans Joas, die schon auf einer ganz elementaren Ebene jedem Organismus rudimentäre Formen von Freiheit zuschreiben. Bei Menschen findet sich dies natürlich ausdifferenziert und hochkomplex auf verschiedenen Ebenen der Selbstentfaltung wieder. Ganz simpel von der Beinfreiheit im Zug bis hin zum Wunsch nach politischer Partizipation. Gleichzeitig bildet sich die Freiheit auch immer nur über die Grenzen des Organismus aus. Seit Plessner ist der Grenzbegriff in der Anthropologie zentral. Er spricht von Grenzrealisierung jedes Organismus. Und wie alle Organismen sind auch Menschen wegen dieser Grenzrealisierung, wie man es sagen könnte, Umschlagpunktwesen. Das heißt, wir wirken immer nach außen und das Außen wirkt aber in irgendeiner Weise immer auch in unser Innen. Diese räumlichen Metaphern sind natürlich auch immer schwierig. Wir sind in der Weise über uns hinaus immer und auf uns selbst hin organisiert. Grenzrealisierung und Freiheitsentfaltung ereignen sich gewissermaßen ständig an der Grenze unserer leiblichen Existenz. Nach Plessner sind Menschen überdies Wesen, die an ihre Positionalität im Raum und durch ihre Restriktionen ihre Existenz gebunden sind und die gleichzeitig exzentrisch sind. Das ist die Pointe von Plessner. Wir sind immer in einer bestimmten Position, nicht nur in Raum und Zeit, aber auch von der Konstitution unseres Organismus. Und gleichzeitig gehen wir immer über uns selbst hinaus. Wir sind also fähig, über die eigene Situation zu reflektieren, zu uns selbst auf Distanz zu gehen. Und das schließt auch die Fähigkeit ein, über die Conditio Humana insgesamt zu reflektieren, also sich in Bezug auf die eigene Endlichkeit oder in Bezug auf ein Absolutes hin zu verstehen. Also letztendlich kann man diese ganze metaphysische Frage aufgrund der organischen Konstitution des Menschen auf diese zurückführen oder damit zumindest erklären zu versuchen. Und dies ist eben der Grund, warum die menschliche Existenz bisweilen so fragil erscheint, so haltlos oder wie Plessner sagt, ortlos ins Nichts gestellt. Aus dieser anthropologischen Offenheit heraus, die immer gleichzeitig auch eine metaphysische Offenheit ist, entwerfen Menschen ihr Selbstverständnis, suchen Orientierungen, suchen ihren Platz und ihre Rolle in der Welt. Und naheliegenderweise, wegen dieser unserer Konstitution, zielen zentrale Orientierungsversuche immer auf die Freiheit des Menschen selbst als den zentralen Unruheherd unserer Existenz. Sartres Formulierung, dass wir dazu verdammt sind, frei zu sein, ist vielleicht etwas hart, erfasst aber durchaus die Dramatik, die mit der menschlichen Freiheit verbunden wird. Ich will hier in der Kürze der Zeit zwei Aspekte unterstreichen, die mir anthropologisch wichtig scheinen und die in der Debatte zu kurz kommen. A, die Freiheit im Horizont menschlicher Fähigkeiten und B, die Bedeutung der Grenze in der Ausbildung von Freiheiten. Zunächst zu A, da ich es anthropologisch stimmig finde, von menschlichen Fähigkeiten zu sprechen, die sich in Bezug auf Freiheiten ausbilden, kann ich meinen Punkt mit dem Ansatz von Martha Nussbaum verdeutlichen. Nussbaum hat im Kontext von Fragen internationaler Gerechtigkeit einen sogenannten Fähigkeitenansatz, Capability Approach, entwickelt, um die zentralen Aspekte der menschlichen Natur zu erfassen. Ihre Idee ist, sozusagen den komplexen Begriff menschlicher Natur über die spezifischen Fähigkeiten zu beschreiben, die Menschen ausbilden wollen. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz kluge methodische Vorgehensweise. Also Menschen wollen ein langes und gesundes Leben führen können. Sie wollen über ihre körperliche Integrität verfügen, wollen sexuelle Selbstbestimmung haben, Freiheiten in der Berufsausübung und in der Meinungsäußerung haben, politische Mitbestimmungsrechte haben, um nur einige ihrer langen Liste zu nennen. Und wir haben es also mit verschiedenen Freiheiten auf verschiedenen Ebenen zu tun, die sich auch in ganz unterschiedlicher Form realisieren oder eben nicht realisieren. Und die Pointe ist, dass das eben ganz zentral die menschliche Lebensform beschreibt und dass man dann daraus natürlich normativ ableiten kann, dass es wichtig ist, das zu garantieren, solche Arten von Fähigkeiten ausbilden zu können. Und Nussbaum argumentiert dafür, dass Demokratien diese Entfaltungsbedingungen auf den verschiedenen Ebenen garantieren sollten. Und es dürfte natürlich klar sein, dass dies nur in einer idealen Welt umfassend realisiert werden kann. Doch kam es mir eben jetzt hier darauf an, einen Hinweis zur Vielschichtigkeit der personalen Freiheit zu geben, der eng an den spezifischen Charakter der menschlichen Lebensform geknüpft werden kann. Wir müssen also nicht unbedingt nur, das macht es auch sinnvoll in bestimmten Kontexten natürlich, nicht unbedingt von der Freiheit der Person im Singular reden, sondern anthropologisch gesehen kann man den abstrakten Begriff der Freiheit auch auf konkrete Fähigkeiten und Entfaltungsbedingungen der menschlichen Lebensform beziehen. Und B, nun, diese Freiheiten sind eben nicht freischwebend. Menschen verwirklichen ihre Freiheiten auf der Basis von Begrenzungen, etwa ganz banal die Begrenzungen ihres Körpers. Wir können nur bestimmte Dinge mit unserem Körper tun, können uns Trainings- und Disziplinierungsmaßnahmen unterziehen, wenn wir etwas erreichen wollen. Also wir müssen auf die Begrenztheit des Körpers reagieren, wenn wir sowas erreichen wollen, und dies nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag, etwa in Rehabilitation nach schweren Krankheiten. Das sind alles Freiheitsprozesse. Daher ist die gelebte Freiheit immer, um es paradox auszudrücken, eine bedingte Freiheit. Absolute Freiheit gibt es sozusagen nicht. Wir Menschen sind mit bestimmten physischen und psychischen Dispositionen versehen, mit Talenten ausgestattet, werden in bestimmten Milieus sozialisiert, werden zu unterschiedlichen Zeiten geboren, haben unterschiedliche Geschichten und Traditionen. All dies prägt uns. In all dies sind wir hineingeworfen, um einen existenzialphilosophischen Ausdruck zu verwenden. Und dies kann man als die Signaturen unserer Kontingenz bezeichnen. Also all das, wofür wir nichts können, was zufälligerweise eintritt. Und diese Kontingenz begrenzt unsere Freiheiten in einer bestimmten Weise. Und das heißt aber nicht, dass wir deshalb determiniert sind. Ich will vielmehr unterstreichen, dass wir unsere Freiheiten immer vor einem bestimmten Hintergrund unseres kontingenten So-Seins ausbilden lernen müssen. Ein solches Konzept von Freiheit ist für die Ethik und insbesondere für die Bioethik sehr wichtig, weil es erlaubt, zum einen einfach eine Sensibilität für unseren Körper, für unsere körperliche Verfassung zu entwickeln. Der Körper wird in vielen Konzepten von Autonomie, wie Sie vielleicht wissen, schlicht ignoriert. Und ein solches Konzept kann auch komplexen Situationen Rechnung tragen, in die Menschen mit einer Krankheit kommen können. Menschen wollen Krankheiten überwinden und müssen sie oftmals gleichzeitig akzeptieren. Da sehen Sie sozusagen das Zusammenspiel von Freiheit und Kontingenz verdichtet. Wir müssen die Aspekte der Fragilität und Vulnerabilität von Menschen nicht künstlich aufwerten, sozusagen als den eigentlichen Wert ist unsere vulnerable Natur. Das wäre in meinen Augen falsch. Aber es kommt darauf an, Fragilität, also Verletzlichkeit und Vulnerabilität. Also Vulnerabilität ist Verletzlichkeit, Fragilität ist halt dieses nicht sichere stehen können, unsichere. Und das müssen wir als Teil unserer begrenzten Freiheit verstehen, mit der wir als Menschen umzugehen haben. Drittens, das dritte und letzte anthropologische Feld ist die Herausforderung des Anderen. In diesem dritten anthropologischen Komplex will ich noch das Problem des Anderen darstellen. Menschen sind immer Wesen, die sich auf andere Menschen hin orientieren. Wir können sozusagen gar nicht anders, als permanent auf die Ansprüche anderer Menschen zu reagieren, zu antworten. Wir sind im emphatischen Sinne antwortende Wesen, die auch sich selbst immer schon im Horizont von anderen Menschen verstehen. Dies wurde in der Philosophie lange übersehen, insbesondere die klassischen Subjektbildungstheoreme seit Descartes hatten ein monadisches Ich im Blick, das zwar in einer sozialen Gemeinschaft lebt, von dieser aber eigentlich unbetroffen ist. Erst durch die Phänomenologie und Hermeneutik ist das Thema des Anderen systematisch in die Philosophie gekommen. Immanuel Levinas hat als erster von einem Anspruch des anderen gesprochen, dem wir uns nie entziehen können. Wir können zwar im Alltag wegsehen, den anderen nicht anschauen, wissen aber dabei schon, dass wir uns damit auch gleichzeitig dieser Antwort entziehen. Ein Buchtitel von Paul Ricoeur bringt das Thema des anderen besonders prägnant auf den Punkt. Das Buch heißt, kennen Sie vielleicht, das Selbst als ein anderer. Und er vertritt die These, dass wir die Identität unseres individuellen Selbst nie ohne den Bezug auf andere Menschen denken können. Und wegen dieser Ausrichtung auf den oder die anderen sind wir Menschen immer schon in Normen verstrickt, um es metaphorisch auszudrücken. Im Blick auf die anderen entwickeln wir normative Selbstverhältnisse, die unsere Identität ausmachen. Wir sind nicht einfach da, sondern wir leben vor dem Hintergrund eines expliziten oder impliziten Kanons von Normvorstellungen. Kernbegriffe unseres Seins wie Charakter oder Gewissen bilden sich im Blick auf andere Menschen und deren Anspruch an uns aus. Das mögen immer auch Autoritäten wie Eltern oder Lehrer sein, die uns als Kinder prägen, sind es aber eben nicht nur. In der gelungenen Sozialisierung lernen wir, auf die Ansprüche von anderen zu antworten. Und antworten heißt nicht, die Ansprüche zu befolgen, sondern es heißt zu antworten. Und wir haben es hier daher mit einem, mit auch recht komplexen Anerkennungsfragen zu tun. Hegel hat ganz richtig gesehen, dass mit dem Begriff der Anerkennung ein zentraler wie auch prekärer Aspekt unserer Existenz bezeichnet ist. Und daher spricht er auch von Kampf um Anerkennung. Wir können als Menschen nicht ohne Anerkennung leben. Wir bedürfen der Anerkennung. Menschen werden richtig gehend krank, wenn sie keine Anerkennung bekommen. Gleichzeitig wollen wir aber immer auch mehr Anerkennung, als wir bekommen können. Anerkennung kann zu einer Sucht werden. Wir sagen alltagssprachlich etwa, dass Menschen nach Anerkennung gieren und rekurrieren dabei immerhin auf eine Todsünde. Und das Vertrackte ist hierbei, dass Anerkennung reziprok ist. Es gehören ja immer mindestens zwei dazu. Wir wollen anerkannt werden, müssen aber auch den anderen und seine Ansprüche anerkennen. Das ist dramatisch. Mir ist es wichtig, auch dies eben als zentrales Merkmal dessen zu beschreiben, was unsere Natur ausmacht. Das schien auf den ersten Blick gar nicht mit der Natur des Menschen zu tun haben, aber ich glaube, das ist eben ein zentraler Aspekt unserer Natur, der aus dem Blick gerät, weil derartige Ansätze häufig durch bestimmte essentialistische Traditionen, die im Singular von der Natur sprechen wollen, überlagert wird. Die große Bedeutung dieser Sphäre des anderen will ich mit Hannah Arendt verdeutlichen, die gesagt hat, zwar nicht als Erste, aber als Erste in dieser Kombination, dass der Mensch das Wesen ist, das versprechen und verzeihen kann. Also der Mensch ist das Wesen, das versprechen und verzeihen kann. Und als ein Wesen, das versprechen und verzeihen kann, ist der Mensch immer auf andere Menschen und deren Ansprüche gerichtet, in die Zukunft, was das Versprechen können angeht, und auch auf die Vergangenheit bezogen, was das Verzeihen angeht. Ich würde sagen, dass hiermit ein wesentlicher Kern unserer Existenz angesprochen ist, der nicht nur unterstreicht, dass wir der Sprache fähig sind, sondern eben auch, dass wir uns immer auf andere beziehen, auf andere Menschen ausrichten und uns da in einem ganzen Netzwerk von Normen und Ansprüchen bewegen. Ich denke, Sie sehen, worauf es mir in einer Anthropologie ankommt. Wenn wir gehaltvoll über die Natur des Menschen reden wollen, müssen wir sie in einer Form zerlegen, dass die wichtigsten Momente der Conditio Humana in den Blick kommen können. Eine tragfähige Anthropologie hat daher facettenreich zu sein und auch verschiedene Methoden zu integrieren. Ich konnte jetzt natürlich auch vieles nicht nennen, etwa die wichtigen Themen um Endlichkeit, Temporalität und humane Zeitvorstellungen. Auch die Frage nach dem Bösen konnte ich hier nicht behandeln. Mir kam es nur auf eine grobe Skizze an. Und ich hoffe, dass implizit auch deutlich geworden ist, wo eine solche Anthropologie an die Naturwissenschaften anschlussfähig ist. Viele Erkenntnisse über die Genese menschlichen Wissens- und Kommunikationsvermögens, wie etwa Michael wie sie Michael Tomasello etwa untersucht, oder Erkenntnisse über die Plastizität des Gehirns oder Erkenntnisse über genetische Dispositionen können helfen, Eigenarten der menschlichen Lebensform zu erklären. Doch müssen wir uns eben gewahr sein, dass wir hier unterschiedliche Methoden zu unterscheiden haben. Bestimmte Charakteristika der menschlichen Natur können wir eben nur mit in einem weiten Sinne hermeneutischen Techniken verstehbar machen oder phänomenologisch beschreiben. Bevor ich zum nächsten Teil übergehe, in dem ich mich näher mit medizinethischen Fragen befasse, noch eine Bemerkung zum Verhältnis von Anthropologie und Ethik. Gern wird in diesem Kontext der sogenannte naturalistische Fehlschluss ins Feld geführt. Aus der Natur, dem Sein des Menschen, könne kein Sollen folgen, wird gesagt. Und so wichtig der naturalistische Fehlschluss auch ist, um methodische Fehler zu vermeiden, die in der Tat natürlich auch sehr häufig gemacht werden. Im Blick auf die anthropologische Skizze dürfte deutlich geworden sein, dass es nun mit dem simplen Verweis auf den naturalistischen Fehlschluss schwierig geworden ist. Denn wir Menschen haben immer auch ein normatives Selbstverhältnis, sind in Normen verstrickt, brauchen Orientierungen und all dies auch schon vor einer elaborierten Ethik. Es kommt eben vielmehr darauf an zu zeigen, welche Art eine Norm sein kann. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir das Gewordene, das Zufällige, das Kontingente, das uns Menschen ausmacht, auch in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise schützens- und bewahrenswert finden, dann müssen wir genau ausweisen, worin das Bewahrenswerte liegt und dies auch zu anderen Formen in Beziehung setzen, problematisieren. Der Verweis auf das Gewordene, Natürliche, schon immer Dagewesene, kann auch zynisch sein, kann eine mangelnde Sensibilität für die Notwendigkeit kultureller Transformationsprozesse zum Ausdruck bringen oder bestehende Ordnungen zementieren. Gleichzeitig ist es für unseren Umgang mit Krankheit eben mitunter wichtig, solche Kontingenzen zu akzeptieren, für die Beschreibungen zu finden. All das berührt immer auch schon normative Fragen, auch wenn sie nicht systematisch ausgearbeitet werden. Ebenso ist es mit der sozialen Einbettung und die Ansprüche des anderen, die für die menschliche Existenz eben typisch sind. Hier ist es offensichtlich, dass wir uns in einem Geflecht von Normen bewegen, auch wenn dies in vielen Ethiken nicht zum Thema gemacht wird. Näher an üblichen ethischen Theoriebildungen und sind wiederum die Fragen nach der Person. Auch der Personenbegriff ist deskriptiv und normativ zugleich. Wir können beschreiben, was eine Person ausmacht, und gleichzeitig können wir dafür argumentieren, dass wir die Kernvorstellungen des Personenseins bei möglichst vielen Menschen gewürdigt haben wollen. Ob man nun von einer angeborenen Würde des Menschen spricht oder von einer sozialen Zuschreibung der Würde, immer stehen Kernvorstellungen des Personenseins im Zentrum, die, wie Sie wissen, mal enger und auch mal weiter sind. Eines der viel diskutierten Probleme ist ja genau dies in der Bioethik, dass der Personenbegriff exklusiv verwendet werden kann. Die bioethischen Folgen wurden vor allem in der Debatte um Peter Singers Practical Ethics diskutiert. Das ist nicht mein Thema. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass zentrale Fassungen der menschlichen Natur schon normative Prägungen haben, sodass der oftmals reflexhaft vorgebrachte Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses mit Vorsicht zu behandeln ist. Es kommt darauf an, die Normen zu explizieren und die Reichweite dieser Normen zu bestimmen. Aus guten Gründen gibt es Normen, die wir rechtlich kodifiziert haben wollen, und solche, die nur der individuellen Orientierung bei Lebensführungsfragen dienen. Also das nur nehme ich zurück, das ist auch schon sehr wichtig. Und die deshalb eine gewisse Flexibilität verlangen. Und derartige Orientierungen wurden schon in der Tugendethik von Aristoteles gebündelt, bei der alles steht und fällt mit Augenmaß und Lebenserfahrung. Im nächsten Teil, der kürzer ist, will ich genau an dieser Stelle weiterdenken und mir nun aktuelle medizinische Interventionen und Therapien anschauen und zeigen, wie ein Rückgriff auf anthropologische Überlegungen zur ethischen Orientierung beitragen kann. Also Teil 2. Und die Medizintechnologien, die ich hier näher anschauen will, sind neurotechnologische Interventionen. an denen auch in Freiburg geforscht wird. Professor Dr. Carsten Mehring hatte in der ersten Sitzung dieser Ringvorlesung einige Einblicke in die aktuellen Entwicklungen für Neurotechnologien gegeben. Ich will heute aus ethischer Perspektive zum einen die sogenannte tiefe Hirnstimulation diskutieren, bei der Elektroden zu therapeutischen Zwecken in das Gehirn eingeführt werden. Und zum anderen werde ich mir die sogenannte Enhancement-Technologie aus ethischer Perspektive ansehen. Enhancement ist ein bioethischer Fachbegriff und meint den verbessernden Eingriff auf den menschlichen Körper und das Gehirn. Also A, zunächst die tiefe Hirnstimulation. Die tiefe Hirnstimulation ist inzwischen seit ca. 20 Jahren in der klinischen Praxis. Schwere neurodegenerative Erkrankungen, wie vor allem der Morbus Parkinson, können hiermit folgendermaßen behandelt werden. Man hat festgestellt, dass die elektrische Reizung bestimmter Gehirnareale die Symptome wie den Tremor, das starke Zittern, das die Krankheit ausmacht, deutlich unterdrücken kann. Also der Tremor lässt dann nach bei einer Stimulation. Seitdem werden Patienten, die auf Medikamente nicht mehr oder nicht mehr gut ansprechen, auf diese Weise therapiert. Der große Nachteil dieser Therapie liegt auf der Hand. Die Elektroden müssen nämlich in einer Operation in tiefe Hirnregionen eingeführt werden. Tief im Hirn heißt daher der Erfahrungsbericht des Soziologen Helmut Dubiel. Diese Elektroden bleiben dann im Gehirn. Mit einer Art Fernbedienung kann die Stärke der elektrischen Impulse reguliert werden. Wir haben es also mit einer hochinvasiven Technik zu tun, die in fast allen Fällen zu Nebenwirkungen führt. Leichte Persönlichkeitsveränderungen werden fast immer riskiert. Bisweilen kommt es aber auch zu Euphoriezuständen, die die Patienten oder Patientinnen fremd für die eigenen Angehörigen machen können. Bisweilen sind auch ernste, schwere Depressionen die Folge der tiefen Hirnstimulation. Wie ist dies nun ethisch einzuschätzen? Mit einem simplen Verweis auf die menschliche Natur könnte man sagen, und es wird auch gesagt, dass dies ein so tiefer und so weitreichender Eingriff in unsere Natur sei, dass wir von solchen technischen Interventionen einfach absehen sollten. Doch legen wir eben einen komplexeren Begriff der menschlichen Natur zugrunde, können wir sagen, dass diese Technologie die Freiheit der Patientinnen und Patienten auf der Ebene der Befähigung deutlich erhöht. Mit der Technik in ihrem Kopf können sie besser an der sozialen Welt teilhaben. Insofern würde die tiefe Hirnstimulation also sehr wohl ethisch mit Blick auf die menschliche Natur zu rechtfertigen sein. Andere Neurotechnologien ermöglichen die rudimentäre Kommunikation schwerstgelähmter Patienten. Auch das kann mit einem Blick auf die menschliche Natur, wenn man die so entfaltet, durchaus gerechtfertigt werden. Gleichwohl sind die Persönlichkeitsveränderungen ein ernstzunehmendes Problem. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Patienten so verändert sind, es kommen etwa Psychose ähnliche Euphoriezustände vor. Und hier tritt das Dilemma auf, dass es den Patienten in der subjektiven Erfahrung nicht selten viel besser geht. Die wollen sozusagen in dieser Psychose bleiben oder die glauben, dass es für sie besser ist. Und während die Angehörigen oft große Schwierigkeiten haben, die Patienten dann als diejenigen zu erkennen, die sie so gut kannten. Das sind einfach dann andere Persönlichkeiten. Und an dieser Stelle berühren wir natürlich auch das Problem unserer Identität. Wir wollen ja immer die gleichen sein, verändern uns aber gleichzeitig. Also müssen wir fragen, wie viel Veränderung ist im Rahmen des Üblichen? Auch Krankheiten verändern uns, jeder Eingriff verändert uns. Welche Veränderungen wollen wir als Angehörige mittragen? Und im Blick auf die oben erläuterten Fragen um die Bedeutung des anderen kann man nun in solchen Fällen argumentieren, dass sich die menschliche Identität immer auch im Blick auf andere Menschen konstituiert. Also können wir im Rückgriff auf die Anthropologie sagen, dass wir hier nicht nur die subjektive Perspektive des Patienten berücksichtigen sollten, sondern auch die Wahrnehmung der Angehörigen. Überspitzt gesagt, für das Wohl der Angehörigen auf der einen Seite und zum Wohl des Patienten als ein in eine soziale Gemeinschaft eingebetteter, sollte überlegt werden, ob man die Einstellung des Stimulators ändert oder im Grenzfall, wenn es nicht geht, den Stimulator sogar abstellt, trotz aller Therapieerfolge und trotz des subjektiv empfundenen Wohlbefindens. Hier bedarf es selbstverständlich des Augenmaßes, aber dies ist tatsächlich eines der Dilemmata, das derzeit in der Medizinethik diskutiert wird. Und im Rückgriff auf anthropologische Überlegungen kann man diese Neurotechnologie aber noch aus einer weiteren Perspektive ethisch untersuchen. Mit der tiefen Hirnstimulation ist auch eine bestimmte Logik verbunden. Man drückt auf einen Knopf und die Symptome sind unterdrückt. Es handelt sich also um eine klassische Symptombehandlung, die nicht zu den Ursachen geht und auch nicht gehen kann, weil man bislang Neurodegenerationen nicht aufhalten, aber nur verlangsamen kann. Die Erfolge und die Effektivität der tiefen Hirnstimulation führen dazu, dass über die Ausweitung dieser Technologie auf andere Krankheitsbilder, wie etwa schwere Depressionen, nachgedacht wird. Also einfach die Effektivität, man drückt auf den Knopf und es geht gleich besser. Und an dieser Stelle kann man nun in der Einbindung von anthropologischen Überlegungen folgenden ethischen Punkt machen. Denn es besteht die Gefahr, dass die technische Effektivität und die damit verbundene Logik und auch Struktur des gesamten klinischen Betriebs, das hängt alles damit zusammen, dazu führen können, dass Neurotechnologien als Therapieformen privilegiert werden und andere Therapieformen, wie etwa Psychotherapien, marginalisiert werden. Die verschiedenen Sphären der menschlichen Lebensformen bilden sich durchaus auch in verschiedenen Therapieformen ab und ein komplexer Begriff des Menschen würde die Sensibilität gegenüber verschiedenen therapeutischen Ansätzen erhöhen, die man im Fall von komplexen Krankheiten auch braucht. Meiner Meinung nach ist eine Technikkritik fruchtlos, wenn sie sich auf den vermeintlichen Gegensatz von Natur und Technik bezieht. Technikkritik ist aber möglich, wenn bestimmte menschliche Praxen, Kommunikationsformen oder auch Reflexionstraditionen durch den Einsatz von Technik an den Rand gedrängt werden, für irrelevant erachtet werden. So wichtig die technische Rationalität für uns Menschen ist, sie ist nur eine Rationalitätsform unter anderen. Hier kann die philosophische Anthropologie als eine Art Erinnerungswissenschaft begriffen werden. Eine Wissenschaft, die Erinnerung an Reflexionstraditionen über das Humane lebendig hält. Und wie Sie sehen, ist die Anthropologie eine Erinnerungswissenschaft, die auch zu aktuellen Fragen beitragen kann. Abschließend noch B zum zweiten Punkt, Neuroenhancement. Das zweite Feld, das ich nun näher anschauen will, ist das sogenannte Neuroenhancement, also die Optimierung oder der Versuch, Gehirnleistungen zu optimieren. Dies wird vor allem mit Medikamenten versucht, insbesondere kognitive Leistungen wie Aufmerksamkeitssteigerungen, längeres Wachsein und so weiter scheinen irgendwie attraktiv zu sein für Personen. Auch wenn die Wirkungen sich noch in den Grenzen halten derzeit, gibt es eine recht große Dunkelziffer von Nutzern solcher Präparate. Es scheint ein echtes Bedürfnis nach solchen Präparaten zu geben. Und wo ein Bedürfnis ist, ist auch ein Markt. Man spricht daher schon von Lifestyle Neuroscience oder von wunscherfüllender Medizin. Aufgrund derartiger Entwicklungen und den Innovationsschüben, die man aus der Computerindustrie und Robotik kennt, wird diese Überschreitung des Menschen dann auch vor dem Hintergrund des Begriffs des Transhumanismus diskutiert. Ich will auch auf diese Entwicklung nun ein ethisches Schlaglicht werfen. Um meinen Punkt deutlich zu machen, will ich Ihnen zunächst eine Unterscheidung vorstellen, die sich seit ein paar Jahren in der Bioethik etabliert hat, die ich aber für sehr problematisch halte. Ich spreche von der Unterscheidung zwischen biokonservativ auf der einen und bioliberal auf der anderen Seite. Biokonservative Positionen wären dann solche, die die menschliche Natur bewahren wollen. Bioliberale, die entweder kein Problem mit der technischen Erweiterung oder Verbesserung haben oder dies sogar propagieren. Diese Unterscheidung ist in meinen Augen daher problematisch, weil sie suggeriert, es gäbe nur diese Alternative und sie ist, also müsste sich auf eine dieser beiden Seiten schlagen und sie ist problematisch, weil im Hintergrund unterkomplexe Konzeptionen der menschlichen Natur stehen, die von einer irgendwie reinen oder eigentlichen Natur ausgehen auf der einen Seite die der Technik dann gegenübergestellt wird, oder von einem simplen Modell, dass es eine menschliche Natur sowieso nicht gibt und dass Menschen immer Technik gemacht haben, immer machen werden. Also solche Argumente finden Sie leider zuhauf. Ein genauerer Blick zeigt aber, dass es bei den Enhancement-Techniken gar nicht darauf ankommt, ob man sich eher konservativ oder liberal zu seiner Natur verhält, sondern dass sich die Frage stellt, ob und inwiefern man diese Optimierungen in sein Leben integrieren will. Dazu muss man zunächst untersuchen, was hier Optimierung heißt. Die messbare Wirkung der Medikamente ist hierbei das eine, die Bedeutung für die Lebensführung eine andere. Oder eine andere Seite der Medaille. Hier kann die vermeintliche Orientierung von Gehirnleistungen kontraproduktiv sein. Sie kann uns etwa in eine Spirale der Überforderung hineinbringen, wenn wir mit den Medikamenten den Leistungsdruck am Arbeitsplatz kompensieren wollen. Also es kann sein, dass wir Optimierung wollen, aber am Ende keine Optimierung haben. Meine These ist, dass wir in Bezug auf einige Aspekte der menschlichen Lebensform eine weit präzisere Orientierung gewinnen, als es die genannte Unterscheidung von biokonservativ und bioliberal möglich macht. Und ich würde sagen, dass es typisch ist, ganz generell für Menschen ihr Leben gestalten zu wollen und dabei über Mittel und Zwecke für diese Gestaltung nachzudenken. Dazu gehört in unserer Gesellschaft auch eine Verortung in der modernen technischen Zivilisation. Wenn pharmakologische Angebote auf dem Markt sind, dann reagieren diese nicht nur auf Bedürfnisse, sondern kreieren auch Bedürfnisse. Dieses System der Bedürfnisse zu durchschauen, ist eine der wichtigen Probleme unserer Orientierung. Und hier würde ich nun ansetzen. Menschen sind in der Lage, sich selbst zu prüfen, ob der Wunsch nach einem Medikament zu greifen, um sich zu verbessern, vielleicht leistungsgesellschaftlich induziert ist. Woher kommt mein Wunsch? Möglicherweise liegen wir dann einer Selbsttäuschung auf, weil wir uns Ziele und Mittel zu eigen machen, die wir möglicherweise gar nicht teilen. Darüber hinaus können wir uns auch fragen, was wir mit der Medikamenteneinnahme überhaupt wollen. Wenn wir unser Leben als solches verbessern wollen, könnte auch das eine Selbsttäuschung sein. Und für ein solches Argument braucht man auch keinen Rückgriff auf die Authentizität oder Eigentlichkeit, um Heideggers Wort zu verwenden. Ich sehe diese Begriffe skeptisch. Ich will hier eher an die anthropologische Tradition Montaignes anschließen, der die kritische Selbstbefragung zu seinem Programm gemacht hat, ohne wirklich zu wissen am Ende, was wir wirklich eigentlich sind. Dies würde ich nun auch für die Enhancement-Fragen fruchtbar machen. Auch wenn wir nicht genau zu wissen brauchen, was an uns echt ist, können wir uns selbstkritisch auf Selbsttäuschungen befragen, die möglicherweise daher rühren, weil wir denken, dass man ein gutes, gelungenes, volles, reiches, glückliches Leben oder was man auch sich immer wünscht, durch Medikamente oder Technik herstellen kann. An dieser Stelle kann man an Hannah Arendt erinnern. Eine der Pointen ihrer Technikkritik war, dass man Glück nicht technisch herstellen kann. Es sei ein gefährliches Missverständnis in unserem Selbstverhältnis, wenn man glaube, dass man Glück technisch produzieren könne. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Und das sind eben genau solche anthropologischen Fragen, die für die ethische Einschätzung herauszupräparieren sind. Auf diese Weise könnte man zum Beispiel die Position haben, dass man die weitaus invasivere tiefe Hirnstimulation, die viel tiefer in das Gehirn eingreift als diese Medikamente, dass man die für die therapeutischen Zwecke rechtfertigt und dagegen die noch recht mauen Möglichkeiten, Menschen verbessern zu wollen, gleichzeitig skeptisch einstuft. Also es hat hier nichts mit der irgendwie Tiefe des Eingriffs zu tun. Und genau hier liegt auch mein Grund dafür, die Unterscheidung von biokonservativ und bioliberal für unsinnig zu halten. Und unsinnig ist es auch zu stark, aber jedenfalls sehr problematisch. Abschließend möchte ich meinen Beitrag mit dem Hinweis darauf, dass wir in diesem Zusammenhang auch sehr schön sehen können, welche Funktion anthropologische Überlegungen in der ethischen Einschätzung von Medizintechnologien einnehmen können. Meiner Meinung nach haben sie die Funktion, gewisse Lücken zu schließen, die durch die Raster der üblichen bioethischen Einschätzung gewissermaßen hindurchfallen. Wir kommen häufig sehr weit mit dem Personenbegriff. auch völlig zu Recht. Aber die anthropologische Reflexion kann häufig etwas noch hineinbringen, was in üblichen Ethiken aus dem Blick gerät. Um jetzt noch auch hier ein Beispiel noch mal zu geben in Bezug auf die Enhancement-Debatte, wird nämlich häufig das Argument gebracht, also auf die Frage, sollte man diese Medikamente oder nehmen oder nicht, dass wir nach unserem freiheitlichen Rechtssystem und im Blick auf die Eigenverantwortlichkeit, die wir mündigen Personen zusprechen, diese Enhancement-Präparate nicht rechtlich verbieten können und auch nicht sollten. Und daraus folgt dann gern, dass deshalb die individuelle medikamentöse Nachbesserung ethisch nicht zu kritisieren sei. Im Gegensatz vielleicht auch ethisch zu rechtfertigen. Und genau dies geht doch an den eigentlichen Fragen vorbei, die hier interessant sind. Wir wollen gerade Orientierung darüber, ob es gut oder sinnvoll ist, diese Präparate zu nehmen, auch wenn sie erlaubt sein sollten. Man kann sogar die Position vertreten, dass man gegen ein solches Verbot solcher Medikamente ist. Zumindest vielleicht gegen die Einnahme, die Produktion ist vielleicht was anderes. Und begründet dies mit der Rolle des Staates, dass man einfach diesen Eingriff in unserem Rechtssystem nicht will. Und gleichzeitig kann man die Einnahme solcher Medikamente in ethischer Hinsicht skeptisch sehen oder sogar als ethisch fragwürdig betrachten. Wir können also gleichzeitig gute Gründe haben, die Produktion und die Einnahme optimierender Medikamente nicht unter Strafe stellen zu wollen, also dass man es rechtlich sanktioniert. Und gleichzeitig können wir die Produktion und die Einnahme dieser Medikamente ethisch kritisieren. Ethik und Recht fallen an diesem Punkt einfach nicht zusammen. Und dies liegt eben auch daran, dass wir es mit verschiedenen Normvorstellungen zu tun haben, die wir jeweils in Rechnung stellen müssen. Es gibt Normen, die wir rechtlich kodifiziert haben wollen, weil sie Leib und Leben oder Würde von Menschen verletzen. Und es gibt Normen, die sich aus der Konstitution der menschlichen Natur ergeben, die uns in komplexen Phänomenlagen oder in Grenzsituationen helfen können, Entscheidungen zu fällen. Und gerade die Einbeziehung des Kontingenten als Grenze unserer Freiheit mag im Umgang mit Krankheiten helfen und hilft aber auch, Therapieformen oder solche Enhancement-Angebote zu bewerten. Doch sind derartige Normvorstellungen und Orientierungsformen nicht sinnvoll in eine rechtliche Regelung zu überführen. Und das braucht es eben auch nicht. Wir müssen hier nur die Ebenen gut auseinanderhalten. Und dafür brauchen wir Augenmaß und Phronesis, wie man in der Antike sagte, also Klugheit, praktische Weisheit. Und Phronesis bedeutete auch in der Antike schon, anthropologische Wissensformen in die ethische Einschätzung zu integrieren. Vielen Dank.